Gott macht alles neu. Ich denke, ein Satz, den wir bestimmt vielzählig bestätigen würden, angelehnt an das, was in Offenbarung steht, siehe, ich mache alles neu. So möchte ich die Predigt überschreiben. Im Laufe der letzten Woche haben wir immer wieder frohes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr, frohes Neues und Ähnliches gehört und gesagt, denke ich. Neu ist es ja jetzt vielleicht nicht mehr gefühlt, also zumindest so verfliegt das so nach einer Woche und die Kollegen sagen, irgendwann muss damit auch mal Schluss sein und dass man sich das irgendwann nicht mehr wünscht. Aber generell neu ist schön. Wenn etwas neu ist, ist das schön. Denken wir an ein Haus oder ein Auto, Handy, Küche, Bad. Wenn das Alte gegen das Neue ausgetauscht wird, dann schlägt unser Herz meist irgendwie höher. Und erst recht dann, wenn wir dafür nicht groß aufkommen mussten, wenn uns das geschenkt wird. Herz und neu, diese beiden Worte, die finden sich ja auch in der Jahreslosung wieder, die wir auch schon unter der Woche so gelesen haben oder auch immer wieder eingeblendet worden ist. Ich möchte sie lesen, so wie sie zunächst auch veröffentlicht wurde. Es ist ja nur eine, ich sage jetzt mal, eine abgespeckte Version aus dem Hesekiel 36, Vers 26. Aber in der Jahreslosung heißt es, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wie gesagt, ein Auszug aus dem 26. Vers aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36. Ich würde gerne das zusammen, ein bisschen mehr in einem Zusammenhang lesen wollen. Und zwar im selben Kapitel, ich fange ab Vers 24 an zu lesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Das ist Gottes Verheißung an das Volk Israel als Nation, was wir jetzt hier eben gelesen haben. Und vorher und auch nachher füllt sich das Bild, wenn wir das lesen würden, noch mehr. Die Erfüllung so in seiner Gänze und so konkret, wie es hier steht für das Volk Israel, die steht noch aus, die hat noch nicht stattgefunden. Und wichtig ist es ja gerade bei einzelnen Aussagen oder Versen oder wenn so Passagen einfach so irgendwo mal aufleuchten und wir merken, das ist irgendwo aus der Bibel und das tut uns gut und das klingt so schön für unsere Ohren, dass wir dennoch uns die Mühe machen, hineinzuschauen, aus welch einem Textzusammenhang kommt das denn, um nicht irgendwie fehlgeleitet zu werden. Und deswegen wollen wir das auch so versuchen. In dieser Predigt möchte ich den Text und die Aussagen, die darin sind, aber dennoch auf uns anwenden, obwohl Ich denke, die meisten von uns nicht von ihrer Abstammung her zum Volk Israel gehören oder zu einem der 12 Stämme Israels. Aber ich möchte es nicht so ohne weiteres tun. Wir werden dementsprechend auch Texte lesen, in denen die Heilige Schrift das auch breiter selbst anwendet, sprich nicht nur auf das Volk Israel, sondern auch auf Nichtjuden. Und dabei möchte ich bei dieser Predigt »Gott macht alles neu«, so habe ich das für mich selbst überschrieben, auf 3 Punkte eingehen. Und wenn jemand so ein strukturierter Mensch ist, dann hilft ihm das vielleicht und schreibt es vielleicht mit oder kannst du es besser merken. Der erste Punkt soll sein, das alte Herz, das zweite, das neue Herz und das dritte, worüber wir sprechen wollen, ist um Gottes Willen. Sehr knapp gehalten, aber um diese 3 Punkte soll es gehen. Wie gesagt, Gott macht alles neu. Und wenn wir zum ersten kommen und auch anhand des Textes auf diesen Punkt schauen, wie wird denn das alte Herz beschrieben? Im Text wird deutlich, dass Gott nicht nur verspricht, ein neues Herz zu geben, so wie das aus der Jahreslosung hervorgehen könnte, sondern dass das alte Herz auch weggenommen werden soll. Also nicht nur was Neues hinein, sondern das alte, sagt er, das werde ich wegnehmen, entsorgen, könnte man sagen. Wenn wir Neues anschaffen zu Hause, dann kriege ich manchmal schon Angst und denke, wo soll das alles hin? Wir haben gar nicht so viel Platz. Da müssen wir erstmal was Altes wegtun, damit was Neues nachrutschen kann. Nun, wie wird das alte Herz des Menschen beschrieben? Und vielleicht generell, wenn die Bibel über das Herz des Menschen spricht, dann ist es meistens oder vielleicht sogar immer ein Synonym oder ein Ausdruck für den ganzen Menschen, für sein eigentliches Sein als Mensch. Und das ist weniger die Pumpe als Organ angesprochen, sondern der Mensch in seinem Wesen. Wir sagen ja auch, sie oder er hat ein gutes Herz. Und dabei meinen wir das nicht, wie der Arzt das meint, wenn er uns untersucht hat, sondern sprechen über den Menschen als von seinen Wesenszügen her. Das alte Herz. Hier im Text heißt es, und es wird so beschrieben, es heißt, ich werde euch das steinerne Herz wegnehmen. Dieses alte Herz wird als ein steinernes Herz beschrieben. Herz aus Stein. Ich glaube nicht, wenn 2 Verliebte sich was Nettes sagen wollen, dass die dann auf so eine Formulierung kommen würden, sagen, du hast ein Herz aus Stein. Das würden wir vielleicht sagen über jemand, der hartherzig ist. Das kennen wir auch aus dem deutschen Wortgebrauch. Es ist hart. Ein Stein ist kalt. Ja, es ist irgendwo tot. Ich möchte auch hierzu mit uns den Paralleltext, und das wird immer wieder so der Text sein, den ich auch dazu ziehen möchte, der Haupttext sein aus Epheser Kapitel 2, mit uns lesen. Die ersten 3 Verse. Da heißt es folgendermaßen, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. So und nicht anders beschreibt die Bibel das alte Herz des Menschen. Den Menschen ohne Gott, wie er ohne Gott ist. Das ist die göttliche Wahrheit. Und ich würde mal fragen, darf ich mal ein paar Hände sehen, wer sagt, das spricht von mir. Ich werde es noch mal lesen. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Darf ich ein paar Hände sehen? Ja, das geht doch um uns, oder? Das müssen wir, glaube ich, so auch mal hören, weil das liest sich so schnell und das hat man so schnell überhört. Aber die Bibel spricht hier von uns, von Kindern Gottes, die aus diesem Sumpf kommen. Da komme ich her. Das ist mein Ursprung. Da war ich drin. Wir haben ja manchmal die Mühe, wir geben uns manchmal viel Mühe zu differenzieren und sagen, nee, so schlecht war ich dann doch nicht. Und ich war an sich ein guter Mensch, aber ich war nur noch nicht bekehrt. Das ist die Wahrheit der Bibel. Sie spricht von uns. Das waren wir, die wir uns jetzt Kinder Gottes nennen. Vielleicht warst du dir eben nicht so sicher, ob du dich melden musst. Aber die Bibel sagt, das waren wir. So waren wir. Der Apostel sagt sogar, nicht nur ihr Epheser wart so, sondern wir, und schließt sich mit ein. Und ich will auch sagen, das sind wir Menschen generell ohne Gott. Vielleicht bist du kein Kind Gottes, aber das bist du dann immer noch, so wie das hier in der Vergangenheitsform steht. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wie gesagt, auch nicht irgendwie was klein zu reden und zu sagen, so schlimm war ich dann doch nicht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, ein bekannter Vers, da heißt es folgendermaßen, 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Welches Menschenbild hast du? Welches Menschenbild haben wir? Denken wir vielleicht manchmal, dass wir sagen, der Mensch ist an sich gut. Es ist noch gar nicht so lange her, da hörte ich so eine Überzeugung von einem jungen Menschen. Er sagt, der Mensch ist an sich gut. Der kommt auf die Welt und lächelt. Er ist gut. Die Umstände machen ihn so schlecht. Und wir prägen ihn so schlecht. Man muss das Gute, was er hat, einfach fördern. Positiv. Und dann ist er gut. Ich musste dann doch einwenden und sagen, alle unsere Kinder haben uns nicht angelächelt, als wir auf die Welt kommen, sondern haben eher geschrien. Ja. Und an sich blieb diese fordernde Haltung dann doch auch so, weil das sind wir Menschen. Hier bin ich, bin die wichtigste Person im ganzen Universum. Kümmert euch um mich. Was denken wir über den Menschen? Ein Herz aus Stein, sagt die Heilige Schrift. Kalt, hart und tot. Für Gottes Gerechtigkeit und für seine Ordnungen nicht ansprechbar. Er kann nicht verbessert, umdiszipliniert, trainiert, repariert oder modifiziert werden, umprogrammiert werden. Es ist nicht ansprechbar. Das heißt, für den Geist Gottes, er vernimmt davon nichts. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist einfach eine andere Wellenlänge, wenn wir so wollen. Da kommt nichts an. Er ist dafür nicht tauglich. Dieses Herz kann nur weggenommen und entsorgt werden. Und das kann nur Gott. Nur er kann Menschen neu machen. Und er kann dir persönlich ein neues Herz, ein neues Sein, ein neues Leben schenken. Im Gespräch mit Nikodemus macht Jesus das sehr, sehr deutlich. Und ich möchte uns diese Verse lesen. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, Vers 16 kennen viele, ich sage es jetzt mal ganz allgemein formuliert, viele Kirchgänger auswendig. Aber wie es zu dieser Aussage kommt, das ist im Prinzip dieses Gespräch mit Nikodemus. Und nach dieser Begrüßung, sage ich mal, von Nikodemus, dass er sagt, wir wissen, wer du bist und so weiter, antwortet Jesus gar nicht so richtig auf seine Frage, sondern sagt zu ihm, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wer aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das alte, steinerne Menschenherz kann nicht geistliches Leben von Gott haben oder leben. Es bleibt, was es ist. Tot und untauglich für das Reich Gottes. Das ist die traurige Wahrheit. Und da gibt es nicht irgendwie ein Toleranztürchen für in Klammern und so weiter. Das ist die ganze Wahrheit darüber. Aber an sich noch nicht die ganze Wahrheit, und das ist das Gute, es ist nicht die einzige Wahrheit, so möchte ich das sagen. Die ganze Wahrheit oder an der Stelle eine weitere Wahrheit ist, Gott macht alles neu. Das ist ja auch diese mutmachende Verheißung der Jahreslosung. Ich schenke euch ein neues Herz. Und das ist der zweite Punkt, dieses neue Herz. Wie wird es im Hesekiel 36 beschrieben? Wir schauen nochmal in die, wenn ihr die Bibel vielleicht vor Augen habt oder zur Hand habt, Hesekiel 36, wenn wir hineinschauen in den Text, den wir gelesen haben, da heißt es in Vers 27, und ich werde meinen Geist, Entschuldigung, Vers 26 lese ich, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Es heißt hier zunächst, es ist ein fleischernes Herz und es ist im Gegensatz zu diesem steinernen ein großer Unterschied. Es spricht von Leben, es spricht von Wärme, von Leben. In dem Vers da drauf, den ich jetzt auch eben schon gelesen habe, heißt es ja nochmal erklärend, dass Gott seinen Geist hineinlegen wird in dieses neue Herz. Und das genau ist ja dieser neue Geist. Es wird ja hier einmal gesagt, ich werde euch einen neuen Geist schenken und dann heißt es, ich werde meinen Geist hineinlegen. Mir scheint, das ist eine Art Wiederholung, wo einfach noch mehr Erklärung dazukommt. Das genau ist der neue Geist, der Geist Gottes in dem neuen Herzen des Menschen, was Gott ihm schenkt, was Gott ihm schenken möchte. Über das alte Herz haben wir gelesen, dass es auf den Fürsten der Finsternis eingestellt ist, programmiert ist, auf diese Befehle hört, dass der Geist dieser Welt darin das Sagen hat. Hier heißt es jetzt, dass der Geist Gottes in dem neuen Herzen, in dem neuen Menschen regiert. Dieser Geist, Gott selbst, wird machen, haben wir gelesen, dass der neue Mensch in den Ordnungen Gottes lebt, dass er die Rechtsbestimmungen Gottes bewahrt und tut. Das, wozu der natürliche Mensch ganz und gar nicht in der Lage ist, untauglich ist, das gehört hier hingegen zum Wesen des eigentlichen neuen Sein, dieses neuen Herzens. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wunderbar? Das, was den Menschen unmöglich war, das hat Gott getan. Das tut er. Das, was wir nicht umerzogen bekommen und wollen wir noch so stark gute Menschen sein, das macht Gott möglich. Er kann es tun und er wird es tun. So ist es hier seine Verheißung. So ist es hier die Verheißung für das Volk Israel. Was ist mit dir? Was ist mit uns persönlich? Hast du diesen Tausch schon erlebt? Oder wenn wir in der Medizinsprache sprechen wollen, hat diese Transplantation schon stattgefunden? Hat Gott dir dieses neue Herz, dieses neue Leben bereits geschenkt? Erlebst du, dass du vom Geist Gottes gelenkt wirst, dass dieses neue Leben in dir auch tatsächlich lebt und das Herz schlägt und du hast Verlangen, du hast Hunger, du möchtest das Gute? Es ist ein verändertes Sein, ein verändertes Denken, eine ganz andere Sicht zu den Dingen des Alltags, dass du auf einmal merkst, es geht gar nicht mehr so sehr um mich. Und du siehst auf einmal den anderen. Dein Gebet ist nicht nur, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, sondern du betest für die anderen, dass sie dahin kommen. Gott macht alles neu. Das macht er. Ich möchte jetzt zurückschwenken zu unserem Epheser-Text, den ich schon angefangen habe zu lesen und die weiteren Verse lesen. Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Wir hatten ja vorher gehört, was dieser alte Mensch oder dieses alte Herz so ausmacht. Und jetzt lesen wir Vers 4 weiter. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn es um Errettung und um dieses neue Leben geht, dann haben wir Menschen einfach nichts zu bieten. Es geht ganz von Gott aus. Seine große Liebe, sein Erbarmen, seine Gnade. Und hier im neutestamentlichen Text wird deutlich, wie Gott dieses neue Herz und dieses neue Leben schenkt. Das heißt immer wieder mit Christus, in Christus. Das feiern wir heute. Wir feiern heute das Abendmahl. Das, was Hesekiel damals als Prophet Gottes so deutlich noch nicht vor Augen hatte, dass es mit dem Opfertod von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geschieht, dass Gott ein neues Herz schenkt und das alte wegnimmt. Das sehen wir, das erleben wir, das dürfen wir feiern. Und diese Einladung steht heute noch da. Du darfst Jesus Christus annehmen. In ihm, mit ihm geschieht neues Leben. Jesus Christus ist unser Leben. So verloren waren wir und so verloren sind wir auch, dass nur Jesus, der hochgelobte Gott, uns retten konnte. Es gibt keine Alternative. Und wenn wir uns so unterhalten, dann ist ja Toleranz groß geschrieben. Und dann heißt es immer wieder, das ist schön, wie du das so sagst und wie du das glaubst. Und wenn dich das glücklich macht, freue ich mich mit dir. Aber ich habe da so einen anderen Weg. Und für dich heißt der Jesus. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Für mich ist das, ja, nicht direkt eine Person, aber wie ich den Menschen begegne, wie ich so unterwegs bin. Und da kommt viel zurück und so weiter. Und da merken wir, Jesus macht das nicht mit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Richtig intolerant. Richtig intolerant. Entweder hat er recht oder er ist ein Lügner. Entweder ist er das, was er sagt, der Sohn Gottes, oder aber er ist ein Hochstapler, einer, der einfach schwindelt. Vergessen wir das nicht, dass wir so verloren waren, dass uns wirklich kein anderer retten konnte als nur Jesus, der Retter, den Gott gesandt hat. Warum macht Gott so etwas? Wir haben das hier schon eben gelesen, in beiden Stellen kam das durch, wegen seines großen Namens, wegen seines heiligen Namens. Und im Hesekiel-Text, und das ist so der letzte Punkt, den ich ausführen möchte, um Gottes Willen. Gott nimmt das alte Herz und er verspricht, das Neue zu geben. Er gibt dieses neue Herz. Er gibt seinen Geist in das neue Sein des Menschen mit einem Ziel oder aus einem Beweggrund. Er sagt, ich mache das um meines heiligen Namens willen. Und er sagt sehr deutlich, ich mache das nicht um euretwillen. Also ihr habt mich dazu nicht bewogen, wodurch auch immer. Ihr habt es nicht getan. Es sind nicht deine Tränen, die dich haben Kind Gottes werden lassen. Oder deine tiefe Reue. Es ist weil Gott das so wollte, weil er sich selbst die Ehre auch nicht teilt mit jemandem. Nicht euretwillen. Im Epheser-Text haben wir gelesen, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Wir sind seine Schöpfung, heißt es. Er und immer wieder nur er. Was können wir Gott bringen, was wir nicht zuvor von ihm bekommen haben, könnten wir uns fragen. Und mir scheint erstmal nichts. Aber wenn, dann nur unsere Sünde. Was habe ich zu geben, was ich nicht zuvor von Gott bekommen hätte? Nur meine Verdorbenheit, meine Sünde um mein Fehlverhalten. Das kann ich ihm bringen. Und er nimmt es auch noch an. Gott sagt, schämt euch. Das haben wir gelesen im Hesekiel-Text. Das heißt, schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Da würden wir sagen, warum sowas? Eben war das noch so herrlich schön mit der Verheißung und jetzt sollen wir uns schämen. Warum so eine Erinnerung an die Sünden? Paulus fragt im Römerbrief, was für Frucht wir denn vorweisen konnten, oder die Christen der Gemeinde in Rom, was sie denn vorweisen konnten, als sie noch gottlos waren. Und dann beantwortet er die Frage und sagt, Dinge, für die ihr euch jetzt nur schämt, oder? Das war das Ergebnis eines gottlosen Lebens. Dinge, für die ihr euch heute schämt. Wir wollen manchmal das wegdiskutieren, scheint mir. Wir wollen das vielleicht auch so wegglauben oder wegsingen. Und ja, in einem unserer Lieder, ist an sich ein sehr schönes Lied, aber stolper ich immer wieder über die Formulierung, was bist du für ein Freund, der mich niemals beschuldigt, sondern mit mir lacht und mit mir weint. Wir hätten es vielleicht gerne so, aber hier lesen wir das doch anders. Ohne das jetzt zu sehr auf die Goldwaage zu legen, aber hier heißt es, schämt euch, denk an deine Schuld. Nicht um zu verzweifeln, sondern um zu wissen, wo du herkommst. Wo kommen wir her? Und wozu sind wir alles fähig? Manchmal stöhnen wir über die schlimme Situation in der Welt und wundern uns, wie kann man nur so leben? Wie kann man nur so denken? Und wir schütteln mit dem Kopf und zeigen mit dem Finger und erheben uns, ohne dass wir es merken, auf eine Position, als könnten wir so etwas nie tun, als wären wir nie dazu in der Lage. Wo kommen wir her und wozu sind wir fähig? Ich denke, zu jeder Sünde ist unser altes menschliches Herz fähig. Zu jeder Sünde. Wollen wir uns dessen bewusst sein? Nicht um uns zu verdammen. Wollen wir uns bewusst sein, wie verdorben wir sind von uns aus und erkennen, wie unser Herz eigentlich ist? Dann werden wir uns nicht überheben. Dann werden wir nicht Kopfschütteln und Finger zeigen. Und auch wenn wir in der Gemeinde, wenn jemand von der Sünde überrollt wird, überrumpelt wird, dann werden wir, glaube ich, doch eher weinen und zusammen beten und Buße tun und nicht sagen, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Das hat der Pharisäer gemacht. Aber er ging nicht gerechtfertigt weg. Ich glaube, es gibt auch ein kollektives Gewissen. Und wenn wir als Gemeinde in dieses Jahr starten und wir wissen nicht, was uns bevorsteht, aber wollen wir lernen, dass wir auch gemeinsam Schuld vor Gott bekennen? Wir sind nur so geistlich, wie jeder Einzelne geistlich ist, als Gemeinde. Wir können nicht sagen, naja gut, das ist er oder das ist die, naja, aber das ist nicht unser Auftrag. Stellen wir uns dem und dann wollen wir Buße tun und weinen über unser sündiges Herz, auch wenn wir es vielleicht nicht in der Tat so vollbracht haben. Wir werden uns dann demütigen und die Gnade Gottes rühmen. Dann wird das Blut Jesu, an das wir heute denken wollen, für uns umso kostbarer werden. Dann werden wir Sünden nicht mehr Lappalien nennen oder naja, ist halt so gelaufen. Je deutlicher uns unsere Sünde vor Augen ist, desto eindeutiger werden wir die Notwendigkeit glauben, dass wir einen Retter brauchen. Wir brauchen einen Retter, weil wir verlorene Menschen sind. Ja, Gott macht alles neu. Und ich möchte dir, liebes Kind Gottes, Mut machen. Er nimmt dein sündiges, steinerne Herz. Und das hast du schon erlebt und hast ein neues Leben bekommen. Und dieses Leben muss gelebt werden. Das wird gelebt. Und das heißt hier, ich werde machen, dass meine Rechtsordnungen, meine Rechtsbestimmungen bewahrt und getan werden, sagt Gott. Das macht mir Mut. Das hilft mir, freudig nach vorne zu gehen, zu wissen, ich bin ein sündiger Mensch und zu allen schlimmen Dingen fähig. Aber Gott ist es, der mir das alte Herz ausgetauscht hat gegen ein neues Sein. Und nicht wegen mir oder meiner Bußfertigkeit, sondern wegen seines heiligen Namens, um Gottes Willen. Amen. Vielleicht beten wir zusammen. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater, hab Dank für Jesus Christus, deinen Sohn, den du gesandt hast, weil wir so verloren waren. Es gab keine Alternative und keinen anderen. Und es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können und Heil finden können, als nur in dem Namen Jesus Christus. Wir danken dir, wir preisen dich dafür. Danke, dass so viele hier im Raum das erfahren haben. Diese Verheißung, die du deinem Volk Israel zugesprochen hast, dass sie die persönlich in ihrem eigenen Leben erfahren haben, dass ich das erleben durfte, Herr, dein Kind werden zu dürfen. Und dass du es bist, der dieses Leben erhält, schützt und bewahrt. Und dass du uns auf einmal die Ohren und Augen geöffnet hast für dein Wollen, für deine Gebote, für das, was dir gefällt. Danke dafür. Mache jedem Mut, der vielleicht gerade nicht viel davon sieht, was du in seinem Leben oder in ihrem Leben tust. Danke, Herr, dass du nicht das geknickte Rohr kaputt machst oder dass du den Docht nicht auslöschst. Danke dafür. Du bist es, der aufrichtet, der erhält und der Sorge drum trägt, dass dieses angefangene Werk zu Ende gebracht wird. Wir preisen dich dafür. Amen.